Ich lese den Predigttext, er steht in Matthäus 8, Vers 1 bis 4 und es geht um die Heilung eines Aussätzigen. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm: Sieh zu, sage es niemanden, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Moses befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus, der sich für uns geheiligt hat, dürfen wir jetzt direkt bei dir sein und andocken an den himmlischen Gottesdienst und alle irdischen. Hab herzlichen Dank dafür. Herr Jesus Christus, du bist jetzt hier mitten unter uns. Wir wollen dich ehren und preisen, dich und den Vater anbeten und uns bewusst machen, dass wir nur durch dich dazu in der Lage sind und dieses Vorrecht haben. Du hast uns Sünder und Unwürdige gerecht gemacht. Und wir dürfen durch dein Geschenk des Glaubens an dich in deine Gegenwart treten. So stehen wir nun vor dir, so wie wir sind. Und du willst uns helfen, heilen, unseren Glauben stärken, uns nahe sein und reinigen, so wie du diesen Aussätzigen gereinigt hast. Lob, Preis und Ehre sei dir dafür. Du weißt, wie sehr wir dich brauchen, wie schwach unser Glaube und wie winzig unser Vertrauen oft ist. Du, der Allmächtige, der König der Könige, der Herr aller Herrscher, bist dir nicht zu schade, jedem Einzelnen von uns geduldig nachzugehen und uns immer wieder aufzuhelfen, wenn wir gefallen sind. Danke, du gütiger und barmherziger Gott. Wir bitten dich um Schutz. Schutz und Bewahrung für alle uns hier, unsere Ehen und Familien, für die Kranken und trauernden Trost und Beistand, für unseren Bürgermeister und alle Politiker und die Menschen, die in Verantwortung stehen und an dich glauben, hilf ihnen allen, dich zu bezeugen und den Mut zu haben, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Es ist gut zu wissen, dass du alles im Blick hast und nichts geschieht, das du nicht zulässt. Du kannst alles wenden, wir vertrauen darauf. Auch heute geschehen noch Wunder, wie diese Heilung dieses Aussätzigen vor 2000 Jahren. Und darauf bauen wir auch, wenn wir an dein Volk Israel denken und die permanente Bedrohung, in der die Menschen dort stehen. Bereite du bitte die jungen Menschen vor, die am Ostermontag hier bei uns zur LTC-Freizeit eintreffen werden, und bewahre sie auf ihrer Reise und schenke uns allen gesegnete Tage hier unter deinem Wort. Und nun dürfen wir uns auf dich und deine Botschaft freuen, dein lebendig machendes Wort, das uns verändern will. Gib du, Pastor Andreas Schäfer, die Kraft, die Freude und die Vollmacht, so zu uns zu sprechen, wie du es willst. Lob, Ruhm, Preis und Ehre sei dir dafür. Amen.
Gehen Sie einen Augenblick mit mir rund 30 Jahre zurück. Das ist so die Anfangszeit meines Theologiestudiums. Das war die Zeit, für die Jünger sind, wo man noch nicht alles digitalisiert hatte, wo die meisten Buchstaben noch gedruckt waren auf Papier und wo man sich jedes Buch auch dann entsprechend erwerben musste mit all dem, was so dazugehört. Und das betraf natürlich insbesondere auch die theologische Fachliteratur. Ich habe gestern mal mich so umgedreht und habe so festgestellt, dass eigentlich mehr als die Hälfte meiner wirklich wichtigen Bücher ich geschenkt bekommen habe. Immer mich dann, wenn andere Pastoren oder Pfarrer abgetreten sind zum höheren Dienst in die Ewigkeit und dann die entsprechenden Witwen mit diesen Büchern nichts mehr anzufangen wussten, dann kamen wir. hatte manchmal was Geierartiges, ich gebe es zu, die da eben da standen und dankbar waren für jedes Buch, was halbwegs noch dann zu uns kam, unsere Bestände. Aber manchmal habe auch ein Buch sich gekauft. Und ich erinnere mich daran, an dieses Gefühl, als ich zum ersten Mal eine Synopse, eine griechische Synopse der vier Evangelien vor mir auf dem Tisch liegen hatte. Also wo Matthäus, Markus, Lukas, Johannes so in Spalten nebeneinander steht und eben nicht in Deutsch, sondern in Griechisch. Genial, ich dachte, ich bin angekommen, jetzt kann's losgehen. Und diese Synopse, die habe ich da rausgezogen beim Vorbereiten zu Matthäus Kapitel 8. Und dann steht da so, eben Matthäus da und Markus da und Lukas da. Und dann rein von der Textoptik können Sie sehen, Mensch, ist der Matthäus kurz? Ist der kurz? Das Stückchen, was wir haben, das sehen Sie in Ihren Bibeln, das gibt's ja eben auch in Markus, das gibt's auch in Lukas. Und Markus, der ja sowieso schon kurz ist, ist wesentlich länger als Matthäus. Und Lukas ist sowieso lang. Aber hier, Matthäus nimmt uns mit hinein in diesen Text und kürzt radikal alles weg, was aus seiner vom Geist gelenkten Perspektive jetzt nicht für das, was er gerne zu vermitteln hat, zielführend ist. Dabei können wir vollkommen außer Acht lassen, diese unseligen, kruden Entstehungshypothesen, mit denen heute noch Religionslehrer sich quälen und ihre Schüler mit ihnen. Ja, wir haben keine Ahnung, wie diese vier Evangelien, in welchem Abhängigkeitsverhältnis sie sind, wenn wir es doch endlich akzeptieren würden. Aber gut, auf jeden Fall, wir haben diese vier Evangelien und Matthäus ist ganz, ganz, ganz kurz. Da kommt der Aussätzige, sagt einen Satz. Da kommt Jesus mit einer Geste und einem Satz und dann noch ein für uns unnötiger Satz hintendran. Das war's. So fängt's an. Und das Ganze beginnt mit einer Formulierung, die macht uns stutzig, die will Matthäus bewusst führen, nämlich als er vom Berge herabging. Und für alle, die nicht mehr wissen, ja natürlich, vor Matthäus 8 war ja die große, die berühmte, die geniale, die nicht mehr zu übertreffende Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Und in Matthäus 4, Vers 23 fortfolgende kann man es nachlesen, dass Matthäus sagt, es gab zwei große elementare Tätigkeiten beim irdischen Jesus. Es gab die Lehre, Matthäus 5 bis 7, es gab die Heilung, Matthäus 8 fortfolgende. Zuerst kommt die Lehre, Matthäus 5 bis 7, die große Bergpredigt. Und als er vom Berg heruntergekommen war, kam gleich der Erste und gleich der Erste war dieser Aussätzige. Und da kam nun das Heilen. Und jetzt sind wir in dieser Berichterstattung der Heilungswunder Jesu in Matthäus 8. Und das Ziel? Was ist das Ziel von diesen Texten? Was ist das Ziel von diesen vier ganz knappen, elementaren Versen, die uns hier in Matthäus Evangelium gegeben werden? Mit am schönsten hat das Adolf Schlatter formuliert in seinem großen Matthäus-Kommentar. Er hat da gesagt, das Ziel, dem diese Erzählungen dienen, besteht einzig darin, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Das Ziel besteht einzig darin, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Das heißt doch, wenn Sie mit mir heute Morgen Matthäus 8, 1 bis 4 lesen, soll eine Sache dabei rauskommen. Etwas soll entstehen, nämlich dass Glaube entsteht. Das heißt, der Zweck von diesen vier Versen, dass Glaube entsteht. Und Glaube, das ist ja eben nicht nur eine Sache, die einmal und dann ist die Sache erledigt, sondern Glaube ist ja etwas, was das Vertrauen zu Jesus was darstellt, was ja nicht im luftleeren Raum stattfindet. Glaube ist etwas, was immer wieder auch den unterschiedlichen Kräften ausgesetzt ist. Glaube, wir haben es auch gerade im Gebet gehört, ist ja nicht eine stabile Größe, sie ist groß, sie ist klein, sie ist angefochten, sie ist mutig, ganz verschieden. Und um diesen Glauben geht's. Um diesen Heilsglauben, ich habe in Jesus Rettung, Ewigkeit, Leben, aber auch um diesen täglichen Führungs-, Begleitungs-, Bewahrungsglauben geht es. Mein Gott ist für mich da, auch in den ganzen irdischen Zusammenhängen meiner Existenz. Um diesen Glauben geht es, um diesen Glauben, den ja ganz, ganz viele von uns haben, um diesen Glauben. Wie würden Sie so Ihren Glauben heute Morgen beschreiben? Ist er vielleicht ein bisschen verstaubt? Verstaubt, das heißt ja, er ist zwar noch da, aber man braucht ihn eigentlich nicht tätig. Man kriegt das Leben auch ohne den Glauben hin, ab und zu macht man die Schicht dann weg, holt den Glauben wieder raus und denkt, ach ja, der ist ja auch noch da. Schön, dass wir diesen Glauben auch noch in unserer Mitte haben. Oder haben Sie einen vergessenen Glauben? Sie wissen gar nicht mehr, dass er da ist. Ist er nebensächlich geworden oder verachtet? Ist Ihr Glaube vielleicht partiell nur in bestimmten Bereichen, wo geglaubt wird, oder einem bestimmten Zeitabschnitt, wo man eben mal glaubt? Ist der Glaube vielleicht bei Ihnen verdrängt worden? Verdrängt durch Not, die Sie mächtig unter Druck nimmt, oder durch Spott, oder vielleicht durch Enttäuschungen? Oder sind Sie aus der Bahn geworfen worden, was Ihren Glauben betrifft, weil die Realität so hammerhart ist und der Glaube damit gar nicht zusammenzupassen scheint? Ist Ihr Glaube ein angefochtener? Oder vielleicht ein zäher, ein anstrengender, ein mühsamer, langwieriger Glaube? Oder ist er vielleicht ein zersetzter Glaube durch die Chemikalien der Kritik? Oder vielleicht durch die Fäulnisprozesse der Sünde? Ist er ein zersetzter Glaube oder ungeübt oder kränklich? Ist er ungeduldig, Ihr Glaube? Oder müde oder matt? Was haben Sie für einen Glauben? Wie auch immer, mit diesem Glauben kommen wir an. Und jetzt sagt dieses Zitat, es soll Glaube entstehen. Soll Glaube entstehen. Ich habe am vergangenen Tag eine Person beobachtet im Wald, die an einer ganz bestimmten Stelle stehen geblieben ist, wo die Sonne durchbrach und ihr Gesicht auf die Sonne ausgerichtet hat. Und das machen wir heute Morgen. Das machen wir jetzt. Sie müssen rauskommen aus der Dunkelheit und dann nicht einfach rumlaufen, sondern man kann sich auch ganz bewusst der Sonne aussetzen. Wenn man sich Matthäus 8, 1 bis 4 aussetzt, der Sonne, dann dürfen wir glauben, dass Glaube entsteht. Auch heute Morgen. Wenn wir uns heute Morgen gemeinsam dieser Sonne, dieses Wortes Gottes aussetzen, dann steht über uns diese Verheißung, dass da Glaube entsteht. Was denn für Glaube? Na, ein lebensbestimmender Glaube. Ein lebensbestimmender Glaube. Und ein übereinstimmender Glaube. Und ein zustimmender Glaube soll entstehen. Ein lebensbestimmender Glaube, ein übereinstimmender Glaube und ein zustimmender Glaube kann und soll entstehen, wenn wir uns dieses kurze Wort Gottes bei Matthäus angucken. Wie gesagt, hier ist es so, dass bei Matthäus zuallererst dieser Aussätzige kommt. Und wir glauben, wir brauchen uns nicht lange bei der medizinischen Erörterung aufhalten. Das wissen Sie all, das war eine todbringende Krankheit. Lepra, wie es hier steht, auch im griechischen Text. Da gab es nichts, da gab es keine Medikamente. Das war das Todesurteil. Und es ist aus meiner ganz persönlichen Sicht eher eine Verharmlosung, eine echte Verharmlosung einer psychologisierenden Auslegung, wenn man dann sagt, wir kennen ja auch so Formulierungen wie, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Na hallo, es ist ein mächtiger Unterschied, ob ich mich nicht wohl fühle in meiner Haut oder ob ich ein Todesurteil trage. Dieser Mann, der hier ankam, der wusste, er ist des Todes. Das war ganz, ganz klar, da gab es gar nichts mehr. Und er war nicht nur sozial geächtet, er war nicht nur aus der Kultur heraus, er war komplett raus. Der hatte schon seinen Friedhof, das wusste der. Und er sagt das ganze Alte Testament. Sie wissen um den Aussatz im Alten Testament. Und Sie wissen zum Beispiel darum, als die Miriam, als die Schwester Moses diesen Aussatz bekam, und wie ihr Bruder diesen entscheidenden Satz sagt, lass Miriam nicht sein wie eine Totgeborene. Der hat keinen Schnupfen oder Husten. Das war wie tot. Und dass in 2. Könige 5 die Geschichte vom Nahemann uns erzählt wird, da erfahren wir durch diese diplomatischen Verwirrungen mit dem König Israels, dass der König Israels sagt, als an ihn das vermeintlich herangetragen wird, er solle diesen Mann vom Aussatz halten. Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Also beim Aussatz, da muss man schon Gott sein, wenn man da was machen will. Da geht es um Tod und Leben. Und selbst im Buch Hiob lesen wir im 18. Kapitel, dass der Aussatz der Erstgeborene des Todes ist. Da gab es nichts mehr. Und wenn Sie noch ein Zitat haben wollen, dann denken Sie daran, dass die jüdische Auslegung uns sagt, dass Elisa, der große Prophet Elisa, er habe zwei Menschen von den Toten auferweckt. Er habe zum einen den Sohn der Sunamitin gesund gemacht und auferweckt und zum anderen Nahemann vom Tod auferweckt. Nahemann, den Aussätzigen, Sohn der jüdischen Auslegung. Aber nicht, dass es eine todbringende Krankheit war, sondern wenn Sie an die Miriam denken, dann wissen Sie, dass diese Krankheit auch immer etwas zu tun hatte mit einem Strafgericht Gottes. Das waren auch dann oft Persönlichkeiten, die gezeichnet waren von einem Strafhandeln Gottes. Und wir lesen das nach in 2. Könige 26, 9 beim großen König Osia, als er sich vergeht und im Tempel ein Opfer bringt, das ihm als einem König, der nicht zu Leviten gehört, ja überhaupt nicht zusteht. Und er, während er dieses Opfer bringt am Rauchopferaltar, der Aussatz ausbricht. Ein deutlicher Beleg für Strafhandeln Gottes. Und so waren diese Personen, die diese Krankheit hatten, die waren so dermaßen gekennzeichnet als schon tot, als von Gott verstoßen, als komplett verachtet. Das ist die erste Person, die auftaucht. Und das Faszinierende ist, dass er vorher Matthäus 4, dem Matthäus ja sagt, dass Jesus kommen wird und dass Jesus heilen wird. Und dann zählt er ein paar Krankheitssorten auf, die Jesus alle heilen wird. Aber was fehlt? Der Aussatz fehlt. Denn das galt ja nicht mehr als Krankheit. Das war ja schon schlimmer. Das war ja schon tot. Und so kommt jetzt dieser Mann da an. Und dieser Mann kommt da an und in einer ganz einzigartigen Geste fällt er vor Jesus nieder. Und er redet ihn an mit Herr. Mit diesem Wort, in dem er durchstößt durch alle irdischen Belange, zu dem einen Herrn, dem einen Kyrios, dem einen Gott, dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, dem Gott, der sich vorgestellt hat als Adonai, als Jahwe, als Herr. Zu dem stößt er durch, fällt nieder und redet ihn an als Herr. Das ist für ihn die einzige Adresse, die in seinem Fall noch handeln kann. Er erkennt diesen Rabbi Jesus, der auf ihn zukommt, als diesen lebendigen Gott an. Und sagt ihm diesen einen Satz: Wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Ja, aus diesem Satz kommt zum einen der Zweifel, ganz klar. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst, das liegt einfach daran, wie es einer der alten Ausleger sagt, dass ja der Aussätzige nicht wusste um die Geneigtheit Jesu. Na toll. Er wusste nicht um die Geneigtheit Jesu. Er wusste jetzt nicht, ob er das will. Aber hinter diesem Zweifelnden steckt dazu gleich der größte Respekt. Wer bin denn ich, dass ich überhaupt diesem Gott etwas befehlen kann? Wo kommen wir denn hin? Nie und nimmer kann ich ihm was befehlen. Ich kann maximal sagen, gibt es bei dir eine Geneigtheit? Dann traue ich dir das aber auch hundertprozentig zu, dass wenn das jemand überhaupt kann, dann du. Das heißt, größter Respekt kommt zum Ausdruck. Die Freiheit bleibt natürlich selbstverständlich beim Lebendigen. Er allein kann das entscheiden und machen. Aber in diesem Wort spricht eben auch ein unglaubliches Vertrauen. Aus diesem Wort kommt uns ein unglaubliches Vertrauen entgegen. Dieser einfache, elementare Satz: Wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und sehen Sie, es wird überhaupt nicht genannt. Und er glaubte. Sondern im Vollzug wird deutlich, was der Mann getan hat. Plötzlich ist hier ungenannt vom Entscheidenden die Rede, von einem lebensbestimmenden Glauben. Natürlich dürfen wir uns fragen, woher kommt denn dieser Glaube? Woher kommt denn dieser Glaube bei diesem Mann? Hat er schon irgendwo was gehört? Hat er Erfahrung gemacht mit ihm? Was ist denn da abgelaufen, dass der, sobald er der Jesus vom Berg runterkommen sieht, auf den Zug geht, da niederfällt und ihm diesen Glaubenssatz eben mal eben sagt? Woher hat er denn diesen Glauben? Dann können Sie sagen, meine Güte, der Mann war vom Tod gekennzeichnet, da probiert man alles aus, ist egal, wer da kommt. Ja, aber das mag schon so sein. Und da hat auch Jesus gar nichts dagegen. Er kommt offensichtlich ja mit Senfkorn-Glauben sehr gut klar. Mit minimalisiertem Form von Glauben. Aber er kriegt ja manches Mal auch die Starken und die Reichen und die Gesunden und die Kräftigen. Woher kommt denn dieser Glaube? Der ist einfach da. Verstehen Sie, das ist das Erste und Wichtigste an diesem Text. Da wird gar nicht lang rumgeredet, wo der kommt. Der ist diesem Mann geschenkt. Glaube an Jesus, Vertrauen zu Jesus ist der größte Schatz, den Sie in Ihrem Leben haben, wenn Sie ihn in diesem Augenblick besitzen. Verstehen Sie das? Den kann man nicht bestellen. Den kann man nicht verlangen. Den kann man nicht einklagen. Den kann man nur geschenkt kriegen. Und wenn Sie heute Morgen mit mir hier drin sitzen und diesen Gottesdienst erleben und zuhören oder wann auch immer das hören und das neu wie das vor Augen Ihnen steht, Mensch, ich darf ja glauben, dann machen Sie das bewusst, Sie haben damit den größten Schatz des Lebens bekommen. Und zwar in einer Welt, die so glaubensarm und so glaubensfremd und so glaubensfeindlich ist, fällt uns das umso mehr auf, wenn da plötzlich so ein Exemplar auftritt und sagen kann, Herr Jesus Christus, ich glaube dir, ich vertraue dir, das ist ein Wunder. Und lassen Sie sich heute Morgen allein an dieses größte Geschenk Ihres Lebens erinnern. Aber vielleicht sind Sie ja noch gar nicht so weit und sagen, na toll, das ist ja wieder ganz prima. Dann ist ja in diesem Raum eine Zweiklassengesellschaft. Die einen, die haben das Geschenk des Glaubens und die sitzen in diesen Stühlen und sagen, Halleluja, mein Gott. Und andere sitzen da in diesem Raum und denken, na und ich? Dann sollen sie es hören. Und ich hoffe, sie können es hören. Dass die Tür in diesen Augenblicken, in diesen Momenten durch den lebendigen Gott weit offen ist, ihnen das Geschenk des Glaubens zu geben. In diesen Momenten. Und wenn Sie in diesen Momenten sagen, glauben Sie es mir. Wenn Sie in diesen Momenten sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben hinein. Dann vermacht er Ihnen in diesen Augenblicken dieses Geschenk. Ja, dann vollzieht er genau dadurch in Ihnen dieses Geschenk. Sie können in diesen Momenten zum Glauben kommen. Und sagen, Herr Jesus, ich auch. Danke. Und jetzt gehen Sie mit mir, die dieses Geschenk haben, gehen Sie mit mir mal hinein, nur ganz, ganz kurz. Sie wollen ja noch Mittagessen. Nur ganz, ganz kurz. Und schauen, dann merken Sie, das ist das Thema der Bibel. Das ist ja das Thema der Bibel. Es gibt kein Thema der Bibel, das häufiger, stringenter, klarer, tiefer, umfassender uns transportiert wird. In allen möglichen Varianten, in Leitsätzen und Lehrsätzen, in Beispielen, Parabeln, in Biografien. Als das eine Thema, der Schatz des Vertrauens zum einzigen und wahren und lebendigen Gott. Das ist das Thema. Das ist das Thema bei Abraham, natürlich, der Vater des Glaubens, des Vertrauens. Das ist das Thema der Erzväter, Isaac, Jakob, Josef. Das ist das Thema der Richter, das Thema der Könige, das Thema der Priester, der Propheten, das Thema der Glaubenden aller Zeiten, der Männer und Frauen, Alten und Jungen. Das Thema Vertrauen zu Jesus. Und deswegen freuen wir uns dran. Das zu begreifen, dass das das große Thema unseres Lebens ist, einen lebensbestimmenden Glauben. Dass ich das Geschenk wieder erlebe. Und diesen Momenten, wo ich diesen Vers lese, begreife, ja, das gilt mir auch. Gott hat mir Glauben, Vertrauen zu Jesus geschenkt. Ich danke ihm dafür. Also, dann möchte ich ihm zuallererst sagen, Herr Jesus, ich bin wieder da. Nicht nur erstmals, das mögen einige sein, sondern ich bin wieder da. Oder ich bin verstärkt da. Oder ich bin immer noch da. Ich werde glauben. Ich glaube dir, dein Heil für mich. Ich komme wieder zu dir mit meinem ganzen Leben, mit all seinen unterschiedlichsten Bezügen, den Alltäglichkeiten, den großen Knackpunkten, den schwierigen Abteilungen, den verschlossenen Räumen, den versifften Kellergebäuden. Ich komme meinem ganzen Leben zu dir und sage, ich vertraue dir, meinem Gott. Nimm mich wieder in deine Regie. Ich vertraue dir für heute, für diesen ganz normalen, durchschnittlichen Sonntag. Ich nehme die Verheißung wieder ernst, die du mir vielleicht schon vor Monaten, vor Jahren gegeben hast und die dann so verstaubt liegen geblieben sind, dass sie von dir ernst gemeint sind und dass du willst, dass man an deinem Wort festhält. Ich vertraue dir. Ich werfe mich neu mit meinem bisschen Leben auf dich und überlasse dir's, was du tust. Oder sie sind vielleicht in der Lage wie ein Jakob damals am Jabbok, dass sie sagen, du kriegst mich nicht los. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich, denn du kriegst mich nicht weg, Herr. Es wird geglaubt, ich bleibe an dir. Oder sie empfinden durch das, was sie gehört haben, ein Stück Bestätigung ihres Weges, wo sie sagen, genau das tue ich doch. Dann seien sie unterstützt und motiviert, genau in diesem Weg des Glaubens sind sie gehen. Auf das Glaube entstehe, lebensbestimmender Glaube, wo sie neu wieder sagen dürfen, das ist das, was mich bestimmt. Vertrauen zu Jesus. Und dann sagt der Jesus einen Satz. Er sagt nur einen einzigen Satz. Und komischerweise, das hat natürlich alle Ausleger verwundert, die so ein bisschen diese Optik, diese Textoptik anguckten, dass der Matthäus hätte noch mehr wegkürzen können. Er hätte zum Beispiel diesen Gestus wegkürzen können. Diesen Gestus, und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach. Man hätte diesen Gestus wegnehmen können und nur dieses Wort, dieses Heilungs- und Wunderwort sagen können. Matthäus lässt sich an dieser Stelle, wo doch sonst so knapp ist mit Worten, er lässt sich hier erstaunlich viel Zeit und führt uns noch doppelt diesen Gestus ein, Hand und ausstrecken und berühren, bevor dann erst der Satz kommt. Was wird damit deutlich machen? Er will uns auf diese Hand hinweisen, auf diese Hand, die da ist. Das ist ja für uns nicht so dramatisch, aber natürlich für alle, die in der Bibel, insbesondere im Alten Testament zu Hause sind, ist das ja das A und O. Diese Hand kann nur eine Hand sein. Diese Hand kann nur die Hand Gottes sein. Und Matthäus gelingt es, in einem einzigen Vers eine ganze Welt aufzuschließen, in diesem Vers. Und Jesus, das ist Gott, streckte die Hand aus, rührte ihn an. Das war nicht nur eine Frage der Unreinheit, die da ganz schwierig war, sondern in dem Berühren kommt er bei uns an, bei kleinen, mickrigen Menschen an. Und mit seiner Hand greift er in die Bezüge des irdischen Lebens hinein. In 2. Mose 3, da fängt es an mit der Hand. Ganz intensiv. Da taucht sie andauernd auf, bei Mose. Gott sagt nämlich dem Mose, also im Beruf, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, ins gelobte Land, da sagt er diesem Mose gleich, ich weiß, dass du aus Ägypten nie und nimmer rauskommst, wenn nicht eine starke Hand mit dir ist. Und dann hat Mose die starke Hand erlebt. Wow. 10 Plagen, 10-mal starke Hand Gottes, 10-mal starke Hand, bis er diesen Pharao da hat, dass der Pharao nicht sagt, dann geht doch, sondern haut ab und nehmt mit, was er irgendwie mitgeben. Aber Hauptsache, ihr geht. Starke Hand Gottes. Und in 2. Mose 13, als endlich raus aus Ägypten, noch vor dem Schilfmeer, sagt ihnen der Mose im Rückblick, habt ihr es gesehen? Habt ihr die starke Hand Gottes gesehen, wie er uns aus Ägypten rausgeholt hat? Ja. Und Stunden später stehen sie am Schilfmeer und sind total fertig, fix und fertig. Und dann kommt sie wieder. Wer kommt? Diese starke Hand. Der das tut, was kein Mensch tun kann. Und sie die Wasser trennen und der dadurch marschiert. Das ist die starke Hand, von der es dann im wunderschönen 118. Psalm heißt, die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Man singt von mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Psalm 118, das ist die starke Hand. Das ist aber auch die Hand, die noch etwas noch Größeres getan hat. Noch Größeres getan hat, als ein Millionenvolk aus der Sklaverei zu führen. Etwas noch Größeres getan hat, als durchs Meer hindurch einen Weg zu bahnen. Noch etwas viel, viel Größeres getan hat. Das ist die Hand, die sich durchbohren ließ. Das ist die Hand. Das ist seine Hand. Seine Hand, die bereit war, ans Kreuz zu gehen, diesen einzigartigen Weg in unglaubliche Autorität und Hingabe des Lebens zu gehen. Was ist das für eine Hand? Und die kommt. Die kommt und greift in das Leben dieses schon Toten hinein, in das Leben dieses Aussätzigen. Was für eine Autorität. Vergessen Sie das nie, bitte vergessen Sie das nie. Wenn die ganzen kleinen Autoritäten sich aufblustern, die in diesem Mini-Universum meinen, sie hätten das Sagen. Vergessen Sie das nie. Vergessen Sie nie diese Hand. Vergessen Sie sie nie. Es ist die Hand. Es ist die Hand. Wenn die sich bewegt, dann bewegt sich alles. Und zwar im eigentlichen und umfassenden Sinn des Wortes. Jedes Atom muss sich so bewegen, wie es diese Hand will. Und jeder Stern in dieser Welt, in diesem Universum, muss sich so bewegen, wie es diese Hand will. Wenn diese Hand es will, fallen Millionen Engel auf die Knie. Wenn diese Hand es will, ändert sich in dieser Welt alles, absolut alles, wenn diese Hand es will. Es gehört zum Vermächtnis des Mose, dass der lebendige Gott ihm sagt, seht nun, dass ich's allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Und es ist niemand da, der aus meiner Hand errettet. An meiner Hand liegt absolut alles. Vergessen Sie diese Hand Gottes nicht. Und die greift hinein in die Zusammenhänge dieses Aussätzigen. Und sagen einen Satz, nur einen Satz, der ist noch kürzer als ihre Übersetzung. Der Satz heißt, ich will, sei rein. Ich will, sei rein. Das ist ja unglaublich. Verstehen Sie, noch viel, viel vollmächtiger als ein Elisa damals den Nahemann angeordnet hat mit 7-mal Baden und was der Geier alles was, sondern in der Autorität des Schöpfers einen Satz, ein Ich will, sei rein, und er war rein. Aber jetzt muss ich Sie auf etwas ganz besonders Schönes aufmerksam machen. Nämlich, dass auch im Deutschen, aber auch im Griechischen noch klarer es eine traumhafte Komplementarität, ein Übereinstimmen gibt zwischen der Bitte des Aussätzigen und der Antwort des Höchsten. Wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Ich will, sei rein. Verstehen Sie? Er macht keinen anderen Satz. Er nimmt die Worte des Aussätzigen auf und fügt seine Hand in die Hand des Aussätzigen und sagt, so ist es. Staunen Sie mit mir darüber, bitte, staunen Sie mit mir darüber. Da steht ein kleiner, schwacher Mensch, vom Tod gekennzeichnet und hat ein überragendes Gegenüber, ein überragendes Gegenüber. Was für ein Duo. Und jetzt geschieht diese Komplementarität, jetzt geschieht dieses Übereinstimmen, wo der mit seiner Bitte kommt. Und dieses Du, dieses heilige, großartige Du sagt, so ist es. Nein, ist das nicht traumhaft? Ist das nicht traumhaft? Ein übereinstimmender Glaube. Ja, ich sehe es Ihren Augen an. Ach, ich sehe es Ihren Augen an. Sie haben dieselben Augen wie ich. Das sind diese Augen, die in diesen Momenten sagen, ja, aber, ja, aber. Und dann sagen sie, da gibt's aber doch und wie, wann der Wille Gottes und dann fangen wir an, diesen Satz der Komplementarität, diesen Satz, der Glaube entstehen lassen will. Wir fangen ihn an zu sezieren, wir kommen mit unserem kleinen theologischen Chirurgenmesserchen, schneiden da ein Stückchen ab und bauen da noch was ein und dann am Ende haben wir ein einziges verschnibbeltes Irgendwas, reiben und ärgern uns mit unseren Richtigkeiten und was der Geier alles was. Und vergessen, dass da eine Welt vor uns aufgemacht wird, in die wir hineingehen dürfen, im Namen Gottes hineingehen dürfen und eine Erfahrung sammeln dürfen, die so ein Leben lang dauert. Nämlich hinein zu reifen, hinein zu wachsen, sich hinein erziehen zu lassen in die Komplementarität, in die Übereinstimmung des Glaubens.
Das kriegen Sie nicht per Schnipp. Das kriegen Sie nicht mit kleinen evangelikalen Heftchen hin. 3 Tipps und dann haben Sie alles. 4-mal Gebet, dann sind Sie durch. Das ist ein Hineinreifen in die Gemeinschaft mit dem Christus, dass dieses Phänomen geschieht, dass es zu einer Übereinstimmung kommt zwischen Ihnen, dem Betenden, und diesem einzigartigen Du auf der anderen Seite. Und dann lernen wir das. Natürlich, wir lernen das. Wir sind doch Lernende. Was der erste Johannesbrief uns sagt, am Ende des Lebens des großen Apostels Johannes, wer will sich denn mit ihm geistlich messen? Wenn wir beten und wissen, wir beten entsprechend dem Willen Gottes, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns gehört hat, dann wissen wir auch, dass die Bitte erhört ist. Da muss man hinreifen. Wir anfangen Erfahrungen zu sammeln mit den Verheißungen Gottes Leben zu lernen. Seinen Willen zu erfassen, seinen Willen zugesagt bekommen, an seinem Willen zu lernen und die Erfüllung der Komplementarität zu erleben. Ja. Euer Glaube ist der Sieg, der das Weltsystem der Gottlosigkeit und der Glaubenslosigkeit überwunden hat. Euer Hineinreifen ins Vertrauen, das ist es. Wenn zwei und euch eins werden um etwas, was ihnen vom Himmel gegeben werden soll, auf Erden, dann soll es ihnen gegeben sein. Hineingehen. Johannes 14, wenn ihr bittet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Sie können das alles sezieren. Sie können das alles sezieren und am Ende überhaupt nichts mehr. Oder sie gehen den Weg des übereinstimmenden Glaubens und sagen, da möchte ich hin, Herr. Da möchte ich hin. Wenn du willst, dann kannst du. Lass mich deinen Willen hören, verstehen, erfassen, aufnehmen und dann kannst du. Und dann wird genau das geschehen. Genau das wird geschehen. Wir machen da unsere Erfahrung. Ich lese zur Zeit meiner persönlichen stillen Zeit, die Josefs Geschichten sind ja unglaublich. Also nicht die Josef Maria, sondern die im Alten Testament. Ich glaube, da bekommt dieser Teenie diese prophetischen Träume. Und dann geht so die Katastrophen des Lebens hindurch. Sie wissen das ja. Sklaverei, Potiphars Frau, Knast. Und dann scheint es aufzugehen, es scheint sich was zu bewegen und es scheint Hoffnung zu kommen, dass er, der Versklavte, rauskommt aus dem Gefängnis. Und dann kommt dieser dramatische Satz. Und der Mundschenk vergaß ihn. Alle Hoffnung zerschlagen, tut sich gar nichts. Und tatsächlich, plötzlich kam ein Tag, an dem die Gefängnistore aufgingen und Josef kam heraus. Wunderbar. Entlastung des Lebens, aber noch lang nicht Erfüllung, noch lang nicht Komplementarität. Man hat das nachgerechnet, es sind rund 22 Jahre nach diesen verrückten Träumen, dass 10 Brüder bei ihm ankommen und vor ihm auf die Knie fallen. Und der Satz in der Heiligen Schrift steht, da gedachte Josef an die Träume. Was passiert jetzt? Komplementarität. Jetzt. Der Psalm 105, der Josef aufnimmt, wenige Psalmen nehmen Josef auf, der Psalm 105 tut's, faszinierend, sagt, da traf das Wort ein. 22 Jahre. Aber das ist es, das ist es. Und alle, die mit mir das wissen in ihrem geistlichen Leben, das ist etwas vom Beglückendsten, etwas vom Schönsten, etwas vom Wichtigsten unserer ganzen Existenz, wenn wir merken, dass es zu einer Komplementarität kommt. Ja, nicht immer so dramatisch wie beim Aussetzen bei Josef, sondern in vielen täglichen, vielen, vielen, vielen täglichen Kleinigkeiten, wo sie plötzlich merken, mein Gott, dieser gewaltige, riesige, unglaubliche Gott, und ich, Und seine Hand fügt sich in die meine. Und wir stehen dankbar da und können nur staunen über diesen Gott. Staunen über diesen Gott. Viele Sachen, das wissen Sie auch, die können wir gar nicht erzählen, weil sie viel zu klein sind oder zu banal sind. Gehören Sie auch zu denen, die ein Jahreslos gezogen haben? Ich habe auch eins gezogen. War sehr unzufrieden. Habe es auch im Ältestenrat ja gesagt, ich mache meine eigene Sammlung von Jahreslosen. Und ich kann immer mehr Zinzendorf verstehen, von dem er sagt, er habe bis zu 3-mal gezogen, bis dann passte. Aber ich habe es nicht getan. Sondern ich habe mein Los genommen, habe es ordnungsgemäß, wie seit vielen Jahren, da auf meine Arbeitsmappe auf den Schreibtisch gelegt und dachte, gut, das Leben geht weiter, auch ohne Jahreslos. Also auch ohne, aus meiner kleinen irdischen Sicht, hilfreiches Jahreslos. Und als ich heute Morgen am Durchbeten der verschiedenen Welten meines Lebens war und an einer Welt da ankam, dachte, Herr, siehst du das auch so? Soll ich da weiter treu bleiben? Willst du das? Ist das die Spur? Da kam ich auf Umwege, die will ich jetzt ersparen, zu Hebräer 12, wo es so wunderbar heißt, seid doch geduldig in dem Kampf, der euch verordnet ist, in dem Lauf. Seht doch auf Jesus, diesen großen Anfänger. Dann habe ich ein bisschen weiter gelesen und dann steht da unten und lasst eure Seelen nicht müde und matt werden. Und wie man das so macht, also jetzt auch aus meiner Innung, man steckt sein griechisches Neues Testament auf und schaut nochmal nach, was da so steht und ist überrascht, da steht ganz andere Parallelstellen drin, als die ich da so in der deutschen Bibel hatte. Unter anderem genau die Parallelstelle meines Jahresloses. Und dann ziehe ich dann mein Jahreslos nochmal raus, tut Gutes untereinander und werdet nicht müde. Lasst nicht matt werden, ihr werdet zu eurer Zeit schon ernten. Und dachte ich diesen Morgen, danke für diese kleine, vielleicht hilft es Ihnen, für diese meine kleine Erfahrung von Komplementarität. Ich habe heute Morgen allerdings gedacht, es ist, als ob mein Gott so leicht spöttisch neben mir steht, so lächelnd und sagt, hey Schäfer, das Wort vom 31.12. war schon ernst gemeint. Du kannst nicht einfach die Sachen zur Seite schieben, die ich dir gebe. Und deswegen erinnere ich dich nochmal am 19. Januar dran. Und ich habe meinem Gott gedankt heute Morgen. Und werde natürlich in dieser Angelegenheit jetzt fröhlich weiterlaufen. Was soll ich denn tun? Mit so viel Komplementarität. Was ist das ein Geschenk? Staunen Sie mit mir, dass Gott mit uns zusammen sein will. Und dann gibt es noch das Zustimmende des Glaubens. Es gibt diesen lebensbestimmenden Glauben, es gibt diesen übereinstimmenden Glauben und es gibt einen zustimmenden Glauben. Und dieser zustimmende Glauben, das ist dieser letzte Vers. Da würden jetzt wir sagen, Matthäus, das war jetzt eigentlich nötig. Dann noch zum Priester rennen, das ist ja klar, Levitikus 14, Aussatzreinigungsgesetze, okay, innerjüdisches Ding. Aber wenn wir uns jetzt wirklich sagen wollen, wir konzentrieren uns auf den Kern des Kerns vom Kern, dann hätten wir als Heidenchristen gesagt, das muss jetzt nicht sein. Gut, wir sind dann schnell dabei und wissen, da ist was Messias-Geheimnis, sag's nicht weiter. Und es gibt so eine Wunderbestätigung, missionarische Dokumentation. Der Messias hebt das Gesetz nicht auf, er erfüllt das Gesetz. Das deutet uns alles ein. Wobei schon das mit dem Messias-Geheimnis für uns ja nicht ganz stimmig ist, denn es war ja keine Privatheilung, sondern es war ja eine große Menge drumherum. Aber das Geheimnis ist ja hier noch viel tiefer, dass Jesus diesem Mann etwas sagt. Und das ist das, was wir verstehen dürfen. Wenn er ihm sagt, mach da kein Bramborium dann raus, dann wieder zum Ausdruck bringen. Lass das, was jetzt Gott dir geschenkt hat, lass das nicht verpuffen. Ich kann damit natürlich hausieren gehen, kann dann ein Riesending draus machen, ein Wahnsinnsbohai. Und nach 2, 3, spätestens 4 Wochen ist alles vorbei und das Ganze ist wie vorher. Dann habe ich zwar meinen Aussatz los, aber mein Leben läuft wie vorher auch. Lass das nicht verpuffen. So, was sollst du tun? Du sollst jetzt zum Priester gehen, wie das Mose befohlen hat. Levitikus, können Sie nachlesen. Was ist das denn? Lassen Sie das ganz kurz, nur ganz, ganz kurz verstehen. Dieser Mann, dieser Aussätzige, war
außerhalb der Gottesordnung. Mit dieser Erkrankung war er außerhalb der Gottesordnung. Er hatte mit Gott nichts mehr zu tun. Er war der Verstoßene. Nicht nur kulturell, nicht nur sozial, nicht nur ach was ich was alles, sondern auch geistlich. Schranke, Tür zu. Und jetzt sagt hier Jesus, du, der du jetzt diese Heilung erlebt hast, siehst du, dass jetzt die Schranke aufgeht und dass du jetzt wieder rein darfst in den Gottesraum, in den Raum der Ordnung, in den Raum des Lebens, in den Raum des Lebendigen. Du darfst wieder ankommen bei Gott. Und das darf in ganz bestimmten Schritten sichtbar werden. Ein Zustimmen zu diesem neuen Leben in der Gottesgemeinschaft. Wie viele von uns haben den lebendigen Gott erlebt und haben nie zum zustimmenden Glauben gefunden. Sondern sind immer im Vorfeld geblieben. Wissen Sie, mal eben ein bisschen sich retten lassen. Mal eben ein bisschen sich helfen lassen, mal eben ein bisschen Sündenvergebung, mal eben partiell ein bisschen christlich, wie eine Farbgebung, nicht rot, aber rötlich, nicht blau, aber bläulich, nicht Christ, aber christlich, so ein bisschen. Und diesem Mann sagt Jesus was ganz anderes. Stimme zu, gehe hin, dokumentiere, jeden Tag aufs Neue deinen Ort, wo du hingehörst, in diesen Raum des Glaubens hinein. Ach, was ist ein Geschenk. Wenn Menschen nicht nur so im Vorfeld ein bisschen an auf Jesus machen, sondern sie richtig ankommen und zustimmen. Ich stimme zu, indem ich Schritte gehe. Und wenn ich Schritte gehe, dann kann ich da nicht mehr sein, wo ich bisher war. Ich stimme zu, wenn ich an einen ganz bestimmten Ort gehe, dann bin ich an dem Ort nicht mehr, wo ich bisher war. Ich stimme zu, indem ich zum lebendigen Gott gehe, dann kann ich da nicht sein, wo Gott nicht ist. Das zeigt sich im täglichen Leben. In 50, 70, 80 Varianten jeden Tag, wo ich zustimmen kann zum Raum, zum Ort, zum Weg, zu den Schritten des Glaubens. Ich darf das dokumentieren. Wie wichtig ist dieser letzte Vers? Wie wichtig? Und mit jedem Schritt, den ich gehe, mit jedem Ortswechsel, den ich wahrnehme, mit dem Satz, den ich spreche, wie wichtig das ist, weil immer dahin es eine Vernetzung gibt zwischen mir und dem lebendigen Gott. Glaube wird echt, Glaube wird greifbar, Glaube wird fassbar, Glaube zeigt sich an einer langen Dokumentationsliste ihrer Tage, wo sie sagen, ich gehöre in den Raum des Glaubens. Ich habe Schritte unternommen, ich habe einen Ortswechsel vollzogen, ich sage andere Sätze, ich gehöre jetzt dahin, da gehöre ich hin, da lebe ich. Das bestimmt meine Ethik, mein Verhalten, mein Reden, mein Hören, alles, was zu mir gehört. Da entsteht Glaube, zustimmender Glaube. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Entsteht Glaube. Dass Glaube entsteht, das war der Sinn. Haben Sie nicht lang genug das Gesicht in die Sonne gehalten heute Morgen? Ich hoffe es. Wenn nicht, dann lesen Sie gerade nachher nochmal und halten Ihr Gesicht noch ein bisschen in die Sonne, damit Glaube entsteht. Lebensbestimmender Glaube. In einer fremden, armen und feindlichen Welt, damit übereinstimmender Glaube geschieht. Dieses beglückende Geschenk der Komplementarität zwischen mir und meinem Gott, damit zustimmender Glaube geschieht. Ich gehöre zu dir. Das dokumentiere ich auch an diesem Tag. Ich hoffe, dass Glaube entsteht. Womit wollen wir anfangen, Herr Jesus Christus, wenn wir noch einen Augenblick in deine Gegenwart betend hineintreten dürfen? Damit, dass wir dir danken, von Herzen dir danken, dass wir dir glauben dürfen. Wir wissen ja gar nicht, wie das passiert ist, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast. Wir können ein bisschen hinterher deuteln, wen du irgendwie dazu benutzt hast, aber hinter all unseren kleinen menschlichen Kausalitäten steht dein großes Ich will. Und dann durften wir glauben. Danke. Und jetzt siehst du dieses Vertrauensgeschenk in all seinen Anfechtungen, Höhen und Tiefen, Stärken und Schwächen und willst es neu wieder zum Lebensbestimmenden machen. Wir dürfen uns ausstrecken nach diesem Übereinstimmenden mit dir. Uns auf diesen Weg begeben, Erfahrungen sammeln der Komplementarität zwischen dir und uns. Und wir dürfen zustimmen, immer wieder neu. Danke, dass Glaube entstehen kann. Und dass Glaube entstehen darf, wenn wir unser Gesicht dir zuwenden und diesen Texten zuwenden. Wir geben dir darüber die Ehre und freuen uns an dir, unseren Gott. Ach, hör du uns, wenn wir gemeinsam noch betend zu dir kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.